Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Sonntag von Tichys Einblick. Am 15. April gibt es ein Jubiläum, das so wohl nur in Deutschland möglich ist. Denn am 15. April vor einem Jahr, im Jahre 2023, stieg Deutschland aus der Atomkraft aus, wie es gewöhnlich in den Nachrichten formuliert wird. So wie man aus ein paar alten Schuhen aussteigt, steigt man offenbar aus der Technik aus, die bisher wesentlich für die Energie gesorgt hat. Gründlicher kann man wohl kaum einer Volkswirtschaft den Boden unter den Füßen wegziehen, indem Energie knapp und teuer gemacht wird. Und Teile eines Landes bejubeln das, was sonst ein richtiger Feind macht, wenn er ein anderes Land angreift, nämlich die Energieversorgung zu zerstören. Vor einem Jahr ließ eine kleine Polittruppe die letzten 3 gut funktionierenden Kernkraftwerke abschalten. Zusammen mit dem Abschaltwahn der Kohlekraftwerke wird die Energieversorgung Deutschlands jetzt langsam abgewürgt. Manfred Haferburg gehört zu den erfahrensten Kernkraftwerkspezialisten Deutschlands und hat die meisten Kernkraftwerksanlagen in der Welt gesehen, kann also gut vergleichen. Er kann ermessen, was dies für ein Land bedeutet. Herr Haferburg in Paris, was geschieht denn derzeit in den letzten 3 abgeschalteten Kernkraftwerken Deutschlands? Werden da jetzt die Metallsägen angeworfen und die Schneidbrenner und werden die Rohre auseinandergesägt?
Ach, Herr Douglas, davon können Sie leider ausgehen. Da kommen jetzt die Männer mit den Trennjägern und den Eisensägen und den Wassersandstrahlschneidern und fangen an, die Rohre auseinander zu schneiden. Sie nehmen die perfekt funktionierenden und gepflegten, extrem teuren Pumpen auseinander, um sie zu verschrotten. Sie bauen die schönen, dichtschließenden und wunderbaren, gepflegten Armaturen aus. Und das Ganze wird dann klein geschnitten, dekontaminiert und in Schrott verwandelt. Auch diese ganze Elektronik, diese tolle Elektronik, die in so einem Kraftwerk steckt, das ist ja ungeheuerlich, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ist ja wie ein Rechenzentrum. Es wird alles in Schrott umgewandelt. Und ja, an sich ist der ganze Rückbau eigentlich nichts weiter als ein intensives Verfahren der Mülltrennung.
Wie lange hätten die Kraftwerke denn noch funktionieren können?
Also die letzten 3 Kraftwerke, das waren ja mit 30er, wenn Sie so wollen, die hätten noch 30, 35 Jahre lang billigen Strom produzieren können. Die Kraftwerke waren abgeschrieben, die Rückstellungen für den Rückbau und die Endlagerung waren erfolgt. Die hätten Strom für 3 bis 5 Cent machen können, ja, so ungefähr die nächsten 30, 35 Jahre noch.
Aber jetzt ist es langsam undenkbar, dass man die nochmal instand setzt und wieder anfährt.
Wissen Sie, Herr Douglas, Ingenieure können viel machen, wenn man ihnen Zeit, Geld und Genehmigungen gibt. Solange das Druckgefäß nicht zerschnitten ist in einem modernen Kernkraftwerk, kann man natürlich Stücke Rohrleitung wieder einschweißen und eine Pumpe wieder einbauen. Aber das wird natürlich mit jedem Tag, entfernt man sich wie der Mosche, der im falschen Zug sitzt, von dem Ziel. Und also es wird immer schwieriger, aber es ist noch nicht unmöglich. Erst wenn das Druckgefäß auseinandergesägt wird, das ist mit das Letzte, was man beim Stahlrückbau angeht, dann ist der Weg zurück versperrt. Gleichwohl ist der Weg zurück schon äußerst schwierig, weil ja auch das Personal natürlich inzwischen seine Ziele verändert. Die machen ja seit 5 Jahren Personalpolitik und das Lizenzpersonal, das orientiert sich neu. Und da haben wir jetzt schon in den Kraftwerken nicht mehr genug Lizenzträger, die diese Kraftwerke fahren könnten. Also müssten wieder Leute ausgebildet oder aus dem Ruhestand geholt werden.
Auch Sie haben sie ja bis zuletzt darum bemüht, dass wenigstens das Kraftwerk Isar 2 noch weiterlaufen kann, weil es ja in dem Industriedreieck in Ostbayern die einzige starke Energiequelle gewesen ist. Mit welchem Erfolg sind Sie denn dann nach Hause gefahren?
Naja, es ist schon ein Drama. Also ich habe ja weltweit in mehr als 2 Drittel der existierenden Kernkraftwerke gearbeitet und kenne sehr wohl den Zustand der Anlagen. Und nach meinem Dafürhalten gehörten die Kraftwerke Isar und Emsland zu den besten Kernkraftwerken der Welt, wenn es nicht die besten Kernkraftwerke der Welt überhaupt waren. Die neuen EPRs, die in Olkiluoto und in Flamanville und in Taishan betrieben werden, die sind ja noch am Beginn der Badewannenkurve. Das heißt, die lernen jetzt erst nochmal sozusagen die Konstruktions- und Installationsfehlerkurve. Das müssen sich noch verbessern, aber das hatten sie alles schon hinter sich bei den Konvoianlagen. Und wir haben in Bayern es wirklich versucht, aber sie stoßen da nur auf Widerstand. Die Politik, die blinkt rechts und sagt, ja, wir wollen die steht sogar im CDU-Programm, wir wollen die Kernkraft weiter betreiben. Und wenn es aber zum Schwur kommt, dann stimmen sie im Bundestag gegen den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Und auch die Freien Wähler haben nach meinem Dafürhalten nichts Ernsthaftes dafür unternommen. Und ich hatte gehofft, dass der Freistaat Bayern da ein bisschen selbstbewusster und autarker reagiert und wenigstens das letzte Kernkraftwerk Isar nicht zersägt. Wenn sie es denn wenigstens eingemottet hätten und den Betreiber ein bisschen Geld gegeben hätten, damit er das Einmotten bezahlen kann. Aber ja, sie haben es nicht gemacht. Ich habe den Eindruck, ihnen ist die Ideologie wichtiger als das Wohlergehen des Standorts.
Es soll verbrannte Erde hinterlassen werden.
Naja, die wissen, dass sie nicht mehr lange das Sagen haben und wollen die Brücken hinter sich sprengen, damit es möglichst schwierig wird, für das Land wieder zurückzukommen. Wir haben jetzt einen Fadenriss. Wenn das letzte Kernkraftwerk verschrottet wird, dann passiert Folgendes. Dann können die Betreiber auch bald Kernkraftwerke nicht mehr betreiben, weil die Leistungsträger sich anders orientieren. Und die Behörden können die Atomaufsicht nicht mehr führen, weil das ist ja genauso spezialisiert wie Betrieb von Kernkraftwerken. Sie brauchen da Fachleute. Und die Ausbildungseinrichtungen, die bilden keine Leute mehr aus. Welcher junge Mann oder junge Frau soll denn eine Studienrichtung einschlagen, die der Bundeskanzler als totes Pferd bezeichnet? Und auch die Hersteller können bald keine Teile mehr bauen. Kernkraftwerke können wir schon lange nicht mehr bauen. Wir konnten vor 10, 15 Jahren noch die besten Kernkraftwerke der Welt bauen. Wir können heute nicht mal mehr die Teile fertigen. Ja, ich mache Ihnen ein Beispiel. Die KSG GFS in Essen, die Kraftwerksimulatorgesellschaft und Gesellschaft für Simulatorschulung, war das mächtigste Ausbildungszentrum für praktischen Kernkraftwerksbetrieb der Welt. Die hatten irgendwie 17 Simulatoren unter einem Dach und etwa 100 Simulatorausbilder, die da gemeinsam arbeiteten und forschten. Das wird zum Jahresende liquidiert, das wird verschrottet.
Das war also eine Simulationseinrichtung, ähnlich wie in der Luftfahrt, wo Kapitäne im Flugsimulator trainieren müssen.
So ist das. Das ist eine Leitwarte. Für jedes Kraftwerk gab es einen äquivalenten Simulator, die Leitwarte 1:1 nachgebildet, bis hin zum Stuhl und zu dem Betriebshandbuch und zur Beleuchtung. Und dahinter war aber kein Kraftwerk, sondern ein Rechner, der so tat, als wäre er ein Kraftwerk. Und dort konnten die Operateure Störungen üben, die sie sozusagen im normalen Kraftwerk nicht üben können und die hoffentlich nie vorkommen werden, aber trotzdem beherrscht werden müssen.
Das wird dicht gemacht jetzt.
Ja, wer soll das denn bezahlen? Die Simulatoren werden nicht mehr gebraucht, weil kein Lizenzpersonal mehr gebraucht wird. Also werden sie verschrottet und die Ausbilder müssen sich andere Jobs suchen.
Deutschland ein Jahr nach dem Abschalten der letzten drei Kernkraftwerke. Das ist ja ein Erosionsprozess gewesen, der da in Gang gesetzt wurde. Oder wie sehen Sie das?
Na, wir haben vor ungefähr 15 Jahren noch einen wunderschönen und gesunden Energiemix gehabt in Deutschland. Wir hatten wahrscheinlich das sicherste Energienetz der Welt. Wir hatten ein Viertel Strom wurde aus Kernenergie gemacht, ein weiteres Viertel, ich spreche jetzt in groben Strukturen, ein weiteres Viertel aus Kohle, ein weiteres Viertel aus Gas und dann was es noch so alles gibt, das letzte Viertel, und das war günstig und billig und sicher. Und dann hat die Frau Merkel in einer Panikattacke beschlossen, aus der Kernenergie auszusteigen und hat sich ein paar Politikwissenschaftler, Amtsmüde, Bischöfe und ein paar Theaterwissenschaftler in einer Kommission zusammengetrommelt, die ihr die Begründung geliefert hat, dass Kernenergie unethisch sei und man aussteigen müsse. Und der ganze Bundestag und aber auch die 2/3 der Bevölkerung haben Beifall geklatscht und haben gesagt, nur steig mal aus. Und dann kam die Wunderwaffe der Frau Merkel, der Herr Altmaier. Und der betrieb dann den nächsten dramatischen Schritt, den Ausstieg aus der Kohle. Das heißt, dass jetzt sozusagen Deutschland innerhalb von 10 Jahren aus den 2 wichtigsten Energieträgern, die es hatte, aussteigen will. Und dann bleibt nur noch einer und der ist volatil. Und deswegen kann das nicht funktionieren. Ja, also die Zerstörungsarbeit wurde von der Merkel-Regierung begonnen und wird konsequent von der Ampel fortgesetzt. Wir haben also am 31.03.24 5 Blöcke im Kölner Raum abgeschaltet mit 2100 MW. Und bis zum Jahresende sollen weitere 1700 MW Abschaltung dazukommen. Das entspricht der Leistung von weiteren 3 großen Kernkraftwerken. Und die RWE und die LEAG bekommen vom Steuerzahler 4 Milliarden Euro dafür, dass sie sozusagen ihre Kraftwerke verschrotten. Und wir sind jetzt bei diesem Erosionsprozess auf der Kante angekommen. Deutschland braucht also im Extremfall eine Höchstlast von ungefähr 81 Gigawatt. Wir können aus dem Ausland 10 Gigawatt importieren. Das ist ungefähr so das, was die Grenzkoppelstellen hergeben. Und wir werden im Jahre 25 aber in Deutschland nur noch 83 Gigawatt gesicherte Leistung kraftwerksmäßig haben. Sprich, die gesicherte Leistung und die benötigte Leistung sind ungefähr gleich. Und wenn dann irgendwo etwas schief geht, dann muss es das Ausland für uns richten. Das heißt also, wenn die Ausländer mal nicht liefern können, die französischen Kernkraftwerke oder die polnischen Kohlekraftwerke, dann wird es zu den ersten Flächenabschaltungen kommen hier. Und das ist, sage nicht ich, sondern das sagen entsprechende Institutionen, die dafür zuständig sind, unter anderem auch der Bund. Mhm.
Schauen wir mal nach Frankreich. Sie leben ja in Paris und beobachten dort die Entwicklung intensiver, als wir das hier aus Deutschland können. Dort sollen neue Kernkraftwerke gebaut werden, hat auch Macron zuletzt gesagt. Geschieht das auch mit Blick auf Deutschland, damit man dorthin Strom verkaufen und Geld verdienen kann?
Also das weiß ich nicht, ob das mit Blick auf Deutschland geschieht. Sicher haben Sie das im Hinterkopf. Wir müssen ja bedenken, dass aus Deutschland, auch hier in Frankreich, ein ganz großer Druck kommt, sozusagen nicht erfolgreich die Kernenergie auszubauen. Die deutsche Regierung hat Angst, dass Frankreich sozusagen als positives Beispiel dienen könnte und schickt ihre Vorfeldorganisationen in Frankreich los, um in Frankreich Stimmung gegen die Kernenergie zu machen. Nun ist das aber nicht erfolgreich, weil die Franzosen sich ihr wunderschönes Kulturland nicht vollstellen lassen wollen mit Windrädern. Wenn sie durch die französischen Dörfer fahren, dann finden sie überall Plakate gegen Windräder und umgedrehte Ortsschilder. Das sind dann die Bauern, die protestieren. Es gibt jetzt auch vom französischen Verwaltungsgericht ein Urteil, was erstmal die neuen Genehmigungsverfahren für Windräder auf Eis gelegt hat, weil es verlangt hat, dass Untersuchungen angestellt werden müssen zu Infraschall. Also ich denke, dass der Ausbau der Kernenergie in Frankreich erstmal natürlich im Eigeninteresse erfolgt. Wir haben eine große Flotte, wir haben 56 Reaktoren hier laufen. Die müssen alle modernisiert werden. Die sind jetzt in ihren 30er bis 40er Jahren. Diese Aktion läuft, die werden nach und nach modernisiert und wir brauchen auch für den Zuwachs an Strom, der absehbar ist, neue Kernkraftwerke. Und das sind die 6, die jetzt konkret geplant sind und insgesamt 14, die in der Pipeline sind.
Jetzt werden die im Bau befindlichen Kraftwerke wie Flamanville oder in Finnland Olkiluoto deutlich teurer als ursprünglich geplant und der Bau dauert auch wesentlich länger. Ist denn das ein Modell überhaupt noch für die Zukunft?
Ja, also ich habe da so ein bisschen eine gespaltene Meinung dazu. Die Bauverzögerungen sind zum ersten, das sind ja die EPRs, die European Pressure Water Reactors. Das ist eine Neukonstruktion, die sozusagen ingenieurmäßig alles eingebaut hat an Sicherheit, was überhaupt nur denkbar ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein überschwungenes Pendel. Da hat man wohl es zu gut gemeint. In China hat man 2 solche Kernkraftwerke von diesem Typ gebaut in 6 Jahren. Und die sind auch planmäßig ans Netz gegangen. Wir können das in Europa nicht mehr. Aber nicht, weil das die Kernenergie ist, sondern weil wir große Projekte nicht mehr genehmigen und steuern können durch die Behörden. Schauen Sie sich doch mal an, wir können weder einen Flughafen noch einen Bahnhof vernünftig bauen, nicht mal ein Kanzleramt. Und das hat natürlich in Olkiluoto und auch in Flamanville dazu geführt, dass sich die Projekte verzögern, weil während des Baus die Behörde immer neue Sicherheitsforderungen stellt und immer neue Änderungen des Projektes eingebaut werden müssen und bezahlt werden müssen. Das führt zu diesen enormen Verzögerungen und ja, das hätte nicht sein müssen.
Nichtsdestotrotz werden die Kernkraftwerke gebaut und die alten ertüchtigt. Frankreich bekommt also deutlich billigeren Strom. Was bedeutet denn das für die wirtschaftliche Situation Deutschland und Frankreich?
Naja, das ist ja die große Angst der deutschen Regierung, dass das publik wird, dass sozusagen in Frankreich eine solche Flucht der Industrie nicht existiert und auch eine solche drohende Rezession nicht existiert, sondern wir haben nicht nur halb so hohe Strom- und Industriepreise wie in Deutschland, sondern wir haben auch nur so einen halb so hohen CO2-Fußabdruck in Frankreich wie Deutschland. Deutschland hat also, der deutsche Durchschnittsbürger produziert 2-mal so viel CO2 durch seine Existenz wie der Franzose.
Ein wunderschön polemisches Argument, ja. Kommen wir dann nochmal zurück hier auf Deutschland. Das gab es ja noch nie, dass ein Land freiwillig das getan hat, was sonst der Feind tut, wenn er ein Land besetzt und was wir gerade in der Ukraine sehen, nämlich die Energieversorgung abzuschießen. Das machen bei uns zuverlässig CDU und Grüne. Was glauben Sie denn, wo endet das Energiedesaster in Deutschland?
Ja, Sie haben vorhin sehr schön das Wort Erosionsprozess gebracht. Also, Herr Douglas, ich glaube, dass die Deutschen energiemäßig wie die Frösche in einem Kochtopf sitzen, dass der voll Wasser ist und unten brennt die Flamme. Es wird immer wärmer, aber noch ist es auszuhalten und einigermaßen gemütlich. Aber das Abschalten geht sukzessive weiter. Das ist also der Abschaltrausch ist ungebrochen und irgendwann mal wird es dazu kommen, dass sozusagen nicht genug Energie da ist, dass wir so knapp auf Kante liegen und dann schlägt irgendwo in eine Freileitung ein Blitz ein oder eine Trafostation fackelt irgendwo ab oder eine Freiluftschaltanlage wird von den Linken angezündet und dann reicht es nicht mehr. Und dann wird es passieren, dass sozusagen Industrie abgeschaltet werden muss. Das gibt es heute schon. Und es wird auch passieren, dass Flächen abgeschaltet werden müssen. Das heißt, dass also so wie in Südafrika stundenweise für größere Landesflächen der Strom abgeschaltet wird. Und zwar im Ringelreihen rundum. Ja, und wenn das auch noch schief gehen sollte, das kann ja auch passieren, dann kommt der Worst Case, dann kommt ein Blackout und der ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber er ist so verheerend, dass er nicht eintreten darf. Also lieber 3 Kernschmelzen als ein Blackout.
Das sagen Sie jetzt als alter, weiser Mann, der zufällig auch noch ziemlich viel von der Sache versteht. Jetzt sagen aber die Grünen, die Zukunft liegt darin, keine angebotsorientierte Wirtschaft zu machen. Also Wäsche zu waschen, dann wenn Wind geht und die Sonne scheint und die Industrieproduktion dann, wenn genügend Sonnenenergie vorhanden ist.
Tja, die Smart Meter spielen da eine große Rolle. Zum Glück sind die Regierungsleute so unfähig, dass es wird noch 10 Jahre dauern, bis Deutschland flächendeckend mit Smart Metern ausgerüstet ist. Und wenn man die Smart Meter hat, müsste man die ja noch mit dem Haushalt vernetzen, damit sie sozusagen von der Netzleitstelle ihre Waschmaschine und ihre Autoladung und ihre Wärmepumpe steuern können. Das wird nicht so schnell passieren, das schaffen die nicht. Aber was sie machen können, ist, sie können Preissegmente setzen. Sprich, sie werden zu den Zeiten der Spitzenlast einen flexiblen Preis hochsetzen und das kann ein Smart Meter, das kann dann messen um 19 Uhr. Dann haben sie dann eben einen Strompreis von 1 Euro und um 3 Uhr nachts haben sie einen Strompreis von 30 Cent. Und dann überlegen sie sich ganz von selber, wann sie ihr Auto laden und wann sie ihre Wärmepumpe betreiben und wann sie ihre Wäsche waschen. Das Leben wird halt ein kleines bisschen unbequemer und unkomfortabler dadurch.
Vor allem läuft es Ihnen doch als gestandener Ingenieur kalt über den Rücken runter, wenn Sie sich vorstellen, was das bedeutet. Die kriegen nicht mal hin, anständige Bahnhöfe zu bauen, wie Sie gesagt haben, aber glauben, die über die Energieverteilung von mindestens 40 Millionen Haushalten und Millionen von Industriebetrieben einfach auf Knopfdruck schalten und walten zu können. Was sind denn das für schräge Vorstellungen?
Ja, schauen Sie sich mal an, die machen ja Gesetze gegen die Physik. Im letzten Jahr hat man das Einspeisegesetz novelliert und das war früher so, dass also, wenn ich ein Haus baute und einen Ladeplatz für mein Auto installieren wollte oder eine Wärmepumpe, dann musste ich mir vom Netzbetreiber eine Genehmigung einholen. Und der konnte die Genehmigung verweigern mit der Begründung, dass die Niederspannungsebenen, die ja alle unter der Erde liegen, das sind die Kabel, die in ihr Haus reinführen, dass die sozusagen unterdimensioniert sind und die Stromflüsse nicht können. Ab Ende letzten Jahres ist das anders. Sie können jetzt nicht mehr verweigern, den Anschluss zu genehmigen. Die müssen den Anschluss genehmigen, ob das Kabel das kann oder nicht. Und dann bleibt nur die Abschaltung, wenn sozusagen zu viele Ladestationen und zu viele Wärmepumpen angeschmissen werden.
Beziehungsweise im Winter braucht man den Schnee nicht mehr von den Straßen zu kehren. Die werden so warm, dass der Schnee von alleine schmilzt.
Also ich glaube, die Leitungen geben nicht mal das her. Die werden vorher durchbrennen.
So viel zu der Planungsfähigkeit hier derjenigen, die gerade Schaltstellen des Staates besetzen.
Ja, wir lachen, Herr Douglas, aber glauben Sie mir, das Lachen vergeht einem, wenn man sich über die Folgen im Klaren ist, welchen Einfluss das auf die Wohlfahrt und den Wohlstand Deutschlands und der deutschen Bevölkerung haben wird, dann wird einem Angst.
Vor allem mit ihrer Vergleichsmöglichkeit mit Stromausfällen in der ehemaligen DDR.
Ja, ich habe ja einmal einen großflächigen Blackout erlebt und auch da gab es, obwohl die Stromabhängigkeit damals noch nicht mal ein Hundertstel so hoch war wie heute, auch damals gab es schon Dutzend Tote. Ja, also es ist so absurd, was die Regierung fabriziert in Sachen Energiewende. Ja, es ist nicht mehr nachvollziehbar. Noch vor einem Jahr hat die Bundesnetzagentur in ihrem Sicherheitsbericht konstatiert, dass wir 21 Gigawatt Installation von Gaskraftwerken benötigen, um die Netzsicherheit zu gewährleisten. Jetzt ist die Gasstrategie mit einem Jahr Verzögerung im Januar von der Regierung ein paar Seiten bekannt gegeben worden und plötzlich waren aus den 21 Gigawatt waren 10 Gigawatt geworden. Und ich frage mich, wo die 11 Gigawatt geblieben sind, die man installieren wollte, aber nicht mehr kann, weil kein Geld mehr da ist.
Was glauben Sie denn, was dann in der Bundesnetzagentur los ist? Da gibt es ja mit Sicherheit auch noch Fachleute, die was von der Sache verstehen.
Ja, ich frage mich das manchmal. Zumindest werden die nicht hörbar. Es gibt ja derzeit den Eklat, dass das Wirtschaftsministerium die Papiere nicht rausrücken will, wie es zum Atomausstiegsbeschluss gekommen ist. Die Diskussion in der Bundesnetzagentur ist ja geführt worden und jetzt wollen sie Papiere nicht mehr rausgeben, weil sie Angst haben, dass sozusagen die Innentäter eine Stimme kriegen aus ihrem eigenen Verein.
Denn ist es dir anzunehmen, dass da mit Sicherheit noch schlaue Leute sitzen, die sehr wohl das Desaster sehen?
Davon gehe ich auch aus. Das haben Sie ja auch an dem Bericht gesehen vom Bundesrechnungshof. Also ein Bericht, den ich nicht für möglich gehalten hätte, wo die Beamten des Bundesrechnungshofes mit feinem Humor eine Karikatur hineingebaut haben, wie das Schiff der Energiewende aufs Riff läuft. Ich weiß nicht, das muss man sich mal zu Gemüte führen, dieses Papier.
Immerhin, es gibt noch Leute in Berlin und in Bonn, die das Desaster sehen.
Ja, die wird es noch geben, aber denen wird keine Bühne geboten, diesen Rechten.
Ein Ergebnis davon, dass zum Beispiel das Wirtschaftsministerium völlig durchsetzt worden ist an den entscheidenden Positionen mit ideologischen Gefolgsleuten.
Ja, die Bundesnetzagentur und das Bundeswirtschaftsministerium hat jede Menge Greichen im Keller.
Der Greichen-Clan mit seinem unheilvollen Einfluss ist sicherlich nicht verschwunden. Manfred Haferburg, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, es war mir eine Freude.
Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen mit dem aktuellen Wecker wieder, wenn Sie mögen.